Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Überschattet von zig globalen Krisen ist die Weltklimakonferenz in Ägypten eröffnet worden. Die Erwartungen sind gering. Überraschend optimistisch zeigt sich bei der Eröffnung UN-Klimachef Simon Steele.
It is happening. Da passiert was und das geht weiter. Ja, wir müssen diesen Fortschritt im restlichen Jahrhundert noch beschleunigen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das können. Wir wissen, was zu tun ist, um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu halten.
Erwartungen, Ziele und Ausgangslage zur 27. Weltklimakonferenz hören Sie hier gleich in dieser Sendung. SPD-Fraktionschef Mützenich ist auf einer Art ukrainischen Terrorliste genannt. Das sorgt für Irritationen. Und der syrische Machthaber Assad lässt offenbar Flüchtlingscamps beschießen. Das unter anderem hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Die Erwärmung der Ozeane erreicht einen neuen Rekordwert. Die Meeresspiegel steigen doppelt so schnell wie Anfang der 1990er Jahre. Und die globale Durchschnittstemperatur liegt bei 1,15 Grad über dem Niveau von Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Alarmierende Zahlen. Pünktlich zum Beginn des Weltklimagipfels in Ägypten hat die UN-Wetterorganisation ihren vorläufigen Jahresbericht vorgestellt. Er setzt die Atmosphäre für die Konferenz und deren schwierige Rahmenbedingungen. Zum Auftakt Georg Ehring aus Sharm el-Sheikh.
Sharm el-Sheikh ist ein Badeort mitten in der Wüste Ägyptens, weit ab von der turbulenten Hauptstadt Kairo und dem dicht besiedelten Nildelta. Für Simon Steele, den neuen Chef des Sekretariats der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC, ist gerade diese Abgeschiedenheit eine Möglichkeit, den Schutz des Klimas in einem besonders schwierigen Umfeld voranzubringen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, Inflation und Verknappung von Lebensmitteln und Energie lenken die Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Simon Steele kommt aus dem von der Erwärmung stark bedrohten karibischen Inselstaat Grenada und er will sich von den Krisen nicht ablenken lassen. Wir müssen einen sicheren politischen Raum schaffen, ihn gegenüber allem, was außerhalb passiert, abschirmen, um unseren Job zu tun und die Welt zu verändern. Doch die weltweit gewachsenen Spannungen erschweren auch den Klimaschutz. China und die USA, die beiden größten CO2-Emittenten, haben ihre Kooperation bei dem Thema praktisch auf Eis gelegt und die war in der Vergangenheit ein wichtiges Zugpferd für größere Anstrengungen. Christoph Bahls, der politische Geschäftsführer des Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verbandes German Watch, hofft, dass die nächsten zwei Wochen trotzdem ein Signal senden werden.
Also der eine Punkt, der zentral ist in meinen Augen, ist, dass eine Kooperation auch in Zeiten dieser zunehmenden Polarisierung im Klimabereich dennoch möglich ist und von ganz vielen Staaten angestrebt wird. Wenn das ein klares Signal ist, wäre schon mal sehr gut.
In den vergangenen Jahren war der Rechtsrahmen für den internationalen Klimaschutz Top-Thema bei Klimakonferenzen. Der ist inzwischen geschaffen, doch die Welt erwärmt sich weiter. UNFCCC-Chef Simon Steele zu den Aufgaben der nächsten Zeit.
Today a new era begins.
Heute beginnt eine neue Ära und wir fangen an, die Dinge anders zu machen. Paris hat uns das Abkommen gegeben, Katowice und Glasgow gaben uns den Plan, Sharm el-Sheikh bringt uns die Umsetzung. In Sharm el-Sheikh geht es darum, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz zu verkleinern und es geht vor allem ums Geld. Zum ersten Mal wurde das Thema Zahlungen für Schäden und Verluste durch erwärmungsbedingte Katastrophen auf die Tagesordnung gesetzt. Entwicklungsländer hatten 10 Jahre vergeblich um diesen Tagesordnungspunkt gekämpft. In 2 Jahren soll es hierzu Ergebnisse geben. Über eine Pflicht zum Schadensersatz wollen die Industrieländer allerdings nach wie vor nicht reden. Das Geld sei in den reichen Ländern vorhanden, sagt Sabine Minninger, Klimaexpertin bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt.
Das ist immer eine Prioritätensetzung, wenn ich sehe, wofür auch in Deutschland Geld ausgegeben wird, und zwar wirklich für die Subventionierung der fossilen Energien, dann fehlt mir da das Verständnis zu sagen, nein, wir geben hier in Deutschland Geld aus für die Verschmutzung der Atmosphäre, aber wir kommen nicht für die Schäden auf, die wir im globalen Süden verursachen. Das ist doch nicht gerecht.
Größere Fortschritte bei der Verringerung der Emissionen sind in Sharm el-Sheikh dagegen nicht absehbar. Und es gibt die Befürchtung, die Konferenz könnte mit einem äußerst mageren Ergebnis zu Ende gehen. Christoph Bahls von German Watch antwortet auf die Frage nach den Erfolgsaussichten.
Meines Erachtens ist Optimismus und Pessimismus die vollkommen falsche Herangehensweise an solche Konferenzen, sondern auf der einen Seite ist klar, was wir erreichen müssen. Auf der anderen Seite müssen wir die Schlupflöcher suchen, mit denen man möglichst viel davon erreichen kann. Und wir müssen den Druck für die nächsten Jahre aufbauen, dass man noch wesentlich mehr dann erreichen kann dabei.
Am Montag beginnt das High-Level-Segment der Konferenz. 110 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. Am Nachmittag redet Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch US-Präsident Joe Biden steht auf der Rednerliste.
Georg Ehring zum Auftakt der Klimakonferenz in Ägypten. In der südukrainischen Region Cherson liefern sich russische und ukrainische Streitkräfte seit Tagen heftige Kämpfe. Offenbar ist aber jetzt auch ein Staudamm beschädigt worden, berichten russische Nachrichtenagenturen. Auf Friedensverhandlungen deutet momentan nicht viel hin, fast 9 Monate nach dem russischen Angriff. Die Aufnahme von Gesprächen sei auch ganz allein die Entscheidung der Ukraine, sagt heute Bundespräsident Steinmeier. Für Irritation sorgt derweil eine sogenannte Terrorliste, geführt von der Ukraine, auf der stehen Namen, die sich für eine Verhandlungslösung einsetzen. Was dahinter steckt, erzählt Rebecca Barth.
Alice Schwarzer, Rolf Mützenich, Marine Le Pen, Jeffrey Sachs. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie stehen auf einer Liste des ukrainischen Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation. Der Vorwurf? Sie verbreiten russische Propagandanarrative. Doch auf der Liste des Zentrums finden sich kaum ernstzunehmende Propagandisten der russischen Staatsmedien. Stattdessen eine teilweise wahllos und inkonsequent wirkende Auflistung vor allem westlicher Personen des öffentlichen Lebens. Rolf Mützenich und Johannes Warwick werden aufgelistet, Sarah Wagenknecht und Gerhard Schröder beispielsweise aber fehlen. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation nahm im April 2021 seine Arbeit auf Initiative von Präsident Zelensky. Es wird ein Schutzschild der Ukraine werden und alles dafür tun, damit es ein schwarzer Freitag für Propagandisten und Saboteure von Informationen in und außerhalb der Ukraine wird. Propaganda und Desinformation. Sie waren schon vor Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014 ein wichtiger Bestandteil des hybriden Krieges gegen die Ukraine. Geführt nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Informationsraum. In Medien, im Internet, in der Ukraine, aber auch im Ausland. Schon während der Maidan-Proteste im Winter 2013 in Kiew verbreitete Russland die Behauptung, es handele sich um einen faschistischen Putsch. Ein Mythos, der besonders Menschen in der Ostukraine Angst macht. Sie konsumieren zu diesem Zeitpunkt häufig russische Medien. Die Ukraine sieht sich auch in einem Informationskrieg, den sie versucht zu gewinnen. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation ist da nur eine Gegenmaßnahme. Irina Vereshchuk erklärt damals, das ist ein Koordinierungszentrum. Es wird Informationen analysieren, sammeln, zusammenfassen und dann Schlussfolgerungen zu bestimmten Informationen ziehen. Das wird hauptsächlich Falschmeldungen betreffen, die Russland verbreiten wird und auch schon verbreitet, um Aufklärung zu betreiben und vor diesen Informationen zu warnen. Das ist für uns, Politiker und für die Behörden, für alle. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation untersteht dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine und ist somit eine Regierungsbehörde. Es kann aber keine Sanktionen gegen Personen aussprechen. Zurzeit wirft es über 90 Personen aus Politik, Medien, Wissenschaften und Unterhaltung vor, Narrative zu verbreiten, die mit russischer Propaganda übereinstimmen. Sie alle befinden sich auf der mittlerweile bekannten Liste.
Ja, und ein Name auf dieser Liste, wir haben es gehört, ist der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Und der zeigt sich darüber verärgert.
Ich muss einfach sagen, ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde, mit der Begründung, ich setze mich für einen Waffenstillstand ein oder für die Möglichkeit, über lokale Waffenruhen auch in weitere diplomatische Schritte zu gehen. Und auf dieser Grundlage, dass man auf diese Terrorliste der ukrainischen Regierung gekommen ist, hat man ja sozusagen dann auch Sekundärdrohungen.
Soweit der SPD-Fraktionschef. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine geraten andere Konflikte in den Hintergrund. Mit einer erschreckenden Nachricht gerät heute der Krieg in Syrien wieder in die Schlagzeilen. Dort ist die Lage in weiten Teilen des Landes weiterhin katastrophal, auch durch den Einsatz russischer Kräfte. Jetzt sollen sogar Zivilisten in Flüchtlingscamps beschossen worden sein. Ein weiteres Kriegsverbrechen. Martin Durm dazu.
Das syrische Regime hat die Provinz Idlib im Nordwesten des Landes heute mit Raketen beschossen und mit Kampfflugzeugen bombardiert. Dabei hat es nach übereinstimmenden Berichten mindestens 9 Tote gegeben. Über 70 Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder. Bei den Angriffen wurden offenbar mehrere Flüchtlingslager westlich der Stadt Idlib getroffen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtet vor Ort von ausgebrannten Zelten und Raketentrümmern. Angeblich waren auch russische Kampfflugzeuge an den Bombardierungen beteiligt. Russland hat 2015 an der Seite des syrischen Machthabers Assad in den Bürgerkrieg eingegriffen und dadurch das Regime vor dem Untergang gerettet. Mit massiver russischer Unterstützung wurden die Aufständischen nach und nach in den Nordwesten des Landes zurückgedrängt. Assad kann dort nun im Schatten des Ukraine-Krieges die letzte Bastion seiner Gegner attackieren. Die Provinz Idlib wird mittlerweile von islamistischen Milizen beherrscht. Syrische Staatsmedien berichten deshalb, bei den heutigen Angriffen seien nur islamistische Stellungen attackiert worden. In Idlib leben aber auch über 4 Millionen binnenvertriebene Syrer, die auf internationale Hilfe angewiesen sind und unter katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingscamps hausen. Sie sind dem Druck islamistischer Milizen genauso ausgesetzt wie dem Beschuss syrischer Regierungstruppen. Vergangenen Oktober brach zu allem Elend in den Lagern die Cholera aus. Die Vereinten Nationen haben schon über 3000 Fälle registriert. Für die Vertriebenen gibt es keinen Ausweg. Die Lager sind überfüllt, die Grenze zur benachbarten Türkei ist geschlossen.
Deutschlandfunk, die Information am Abend, 18 Uhr genau. 22 Minuten. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seinen neuen Kurs eingeschlagen. Zahlreiche Mitarbeiter wurden entlassen. Das neue kostenpflichtige Abo-Modell ist teilweise eingeführt. Und der neue Eigentümer Elon Musk hat abtrünnigen Werbekunden schon mal gedroht, sie öffentlich bloßstellen zu wollen. Ein Vorgeschmack auf den neuen Ton im Unternehmen. In Sorge vor einem drastischen Umbau hat sich nun auch der UN-Menschenrechtskommissar an Musk gewandt. Katrin Hondel berichtet.
Die Kritik des UN-Menschenrechtskommissars am neuen Twitter-Chef ist deutlich. Berichte, dass Musk das gesamte Menschenrechte-Team bei Twitter entlassen habe, seien kein ermutigender Start, schreibt Volker Türk. Der Brief an Elon Musk wurde am späten Samstagabend unter anderem bei Twitter veröffentlicht. Er sei in Sorge um unseren digitalen öffentlichen Raum und Twitters Rolle dort, schreibt der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen und richtet eine klare Forderung an Musk. Ich dränge Sie dafür zu sorgen, dass unter Ihrer Führung die Menschenrechte im Mittelpunkt des Twitter-Managements stehen, schreibt Türk. Wie alle Unternehmen müsse Twitter ein Bewusstsein für die mit der Plattform verbundenen Schäden haben und entsprechende Maßnahmen ergreifen, also Verantwortung übernehmen, um Desinformation und Hetze zu bekämpfen. Redefreiheit ist kein Freifahrtschein, betont Türk. Das Gesetz der Menschenrechte sei eindeutig. Die Meinungsfreiheit ist da zu Ende, wo Hass zu Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt anstiftet. Der Brief des UN-Menschenrechtskommissars an den Twitter-Chef endet mit den Worten: Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Soweit Katrin Hondel. In Südkorea wurden Regierungen schon mal durch Demonstrationen gestürzt. Eine Woche nach der Massenpanik in einem Ausgehviertel in Seoul mit fast 160 Toten und fast 190 Verletzten haben tausende Menschen gegen die Regierung protestiert. Zur Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis der Opposition. Und der Tenor: Diese Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn die Regierung ihre Arbeit gemacht hätte. Der Bericht von Katrin Erdmann.
wie sich die Bilder gleichen. Tausende haben sich am Abend in Seouls Innenstadt zu einer Mischung aus Trauer- und Protestmarsch versammelt. Sie gedenken der vielen Opfer infolge einer Massenpanik im Ausgehviertel Itaewon. Bilder, die Südkorea in dieser Form zuletzt einmal wöchentlich von Herbst 2016 bis zum Frühjahr 2017 gesehen hat und die zum Sturz der damaligen Präsidentin Park geführt hatten. Damals wie heute erleuchten tausende Kerzen den Nachthimmel von Seoul. Gestern endete in Südkorea die öffentliche Trauerzeit für die Opfer der Katastrophe. Kim Un-ki war vor einer Woche auch in dem Viertel, musste wie viele andere Partygänger mit ansehen, wie Menschen starben, weil sie einfach zu lange keine Luft mehr bekommen hatten. Erste Hilfemaßnahmen zu spät kamen. Jetzt steht er vor den Massen auf einer Bühne. Wenn es eine vorbildhafte Person gegeben hätte, die uns hätte in der Situation anleiten können, hätten wir schneller und geordneter reagieren und mehr Leben retten können. Doch an dem Abend herrschte nur Chaos. Viel zu wenige Polizisten waren im Einsatz. Keiner stoppte rechtzeitig die Menschenmassen, die zu Tausenden in die engen Gassen des Partyviertels gedrängt waren und für die es keinen Ausweg gab. Diese 59-Jährige ist, wie viele andere, schwer getroffen. Südkorea sei Zeuge der Opfer der jungen Menschen. Als Mutter zweier Kinder tue ihr das unendlich leid, sagt sie einem Reuters-Reporter. Aufgerufen hat die Opposition zu der Demonstration. Viele der Teilnehmenden haben dann auch Schilder dabei, auf denen sie den Rücktritt der konservativen Regierung von Yoon Suk-yeol fordern. Der Präsident war im Frühjahr mit einer hauchdünnen Mehrheit gewählt worden. Zwar haben sich Yoon, der Innenminister und der Polizeichef, bereits öffentlich entschuldigt, doch vielen geht das nicht weit genug. Das Unglück hat Südkorea traumatisiert. Dieser 44-Jährige sagt: Es war so frustrierend. Als ich die Nachrichten verfolgt habe, war ich geschockt. Als ich danach in der U-Bahn unterwegs war, sind mir einfach so die Tränen gekommen. Und ich denke, so wie mir geht es vielen Menschen. Nicht nur wegen der dramatischen Bilder und der Augenzeugenberichte, sondern vermutlich auch, weil sich mancher an den Untergang der Sewol-Fähre vor 8 Jahren erinnert fühlt. Damals waren ebenfalls meist junge Menschen gestorben und bis heute machen viele dafür die damalige Regierung verantwortlich. Immer noch ist unklar, warum es vor einer Woche in einer engen Gasse in Itaewon zu einer Massenpanik gekommen war.
Der Bericht von Katrin Erdmann. Papst Franziskus ist nach seiner 4-tägigen Reise im Golfstaat Bahrain wieder in Rom eingetroffen. Franziskus ist der erste Papst, der das Königreich am Persischen Golf besucht hat. Der Aufenthalt in dem muslimischen Land stand ganz im Zeichen des Dialogs. Der Pontifex traf sich mit verschiedenen Vertretern des Islams. Insgesamt war das eine durchaus politische Reise. Eine Bilanz von Thilo Spanel.
Auf die Messe im Stadion dürften sich die Gläubigen wohl am meisten gefreut haben. Mehr als 20.000 Menschen aus über 110 Nationen waren am Samstagmorgen zusammengekommen. Die Predigt des Papstes richtete sich dann ganz klar an die vielen Menschen aus Südostasien, die in dem Golfstaat als Gastarbeiter leben und die Mehrheit der kleinen katholischen Gemeinde in Bahrain ausmachen. Der Pontifex forderte von ihnen, Gutes zu tun und die andere Wange hinzuhalten, selbst wenn, Zitat, uns Böses getan wird. Frieden kann nicht wiederhergestellt werden, wenn ein hartes Wort mit einem noch härteren beantwortet wird, wenn auf eine Ohrfeige eine weitere folgt. In seiner Predigt transportierte er die Botschaft, die in seinem ganzen Besuch mitschwang, Stereotype und Konflikte überwinden, den Dialog suchen. Es ist notwendig, Situationen zu entschärfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, aufzuhören, Groll zu hegen, sich zu beklagen und sich selbst zu bemitleiden. Während sich die kleine katholische Gemeinde in dem Inselstaat über den Besuch vor allem freute, weil sie dem Pontifex, wie bei Franziskus üblich, hautnah kommen konnte, hatten Aktivisten hohe Erwartungen an den Papst gerichtet. Menschenrechtler hatten im Vorhinein gefordert, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche sich klar zur Situation der Menschenrechte positionieren soll, und das tat er dann auch. Für viele sogar überraschend direkter als gedacht. Gleich nach seiner Ankunft an der Seite des Königs von Bahrain äußerte er seine Kritik, indem er aus der Verfassung des Golfstaats zitierte und Chancengleichheit anmahnte.
Sono soprattutto impegni da tradurre costantemente in pratica.
Es handelt sich um Verpflichtungen, die beständig in die Praxis umzusetzen sind, damit gleiche Chancen für jede Gruppe und jeden Menschen konkret anerkannt werden, damit es keine Diskriminierung gibt und die grundlegenden Menschenrechte nicht verletzt, sondern befördert werden. Folter und Gewalt seien in Bahrain laut Aktivisten gängiges Mittel zur Einschüchterung. Demnach komme es in Gefängnissen regelmäßig zu Übergriffen und Misshandlungen. Dort sitzen auch mehr als 10 Jahre nach dem arabischen Frühling noch immer viele Oppositionelle ein, die sich damals gegen das Königshaus und die politische Elite erhoben hatten. Der Papst verurteilte auch die Todesstrafe, die in Bahrain noch immer gültig ist.
Penso anzitutto al diritto alla vita, alla necessaria.
Ich denke insbesondere an das Recht auf Leben, an die Notwendigkeit, es immer zu garantieren, auch im Hinblick auf diejenigen, die bestraft werden und deren Leben nicht beseitigt werden soll. Insgesamt 4 Tage war der Papst in Bahrain. Und obwohl der 95-Jährige mittlerweile unter sichtlich gesundheitlichen Problemen leidet und deswegen auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hätte der Pontifex laut Beobachtern mit dieser Reise auch seine Vision einer katholischen Kirche unterstrichen. Eine Kirche, die sich um die Ränder kümmert, um die Schwachen und Vergessenen.
Kinder verzeihen ihren Eltern alles, so heißt es. Umso schmerzhafter sind dann immer Berichte, in denen Eltern diese bedingungslose Liebe missbrauchen. Doppelt schmerzhaft für das Kind, das selbst grausamste Eltern nicht verlieren will. Das jüngste Kapitel dieser zahlreichen Horrorgeschichten hat sich jetzt jahrelang im Sauerland abgespielt. Ein 8 Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus festgehalten worden sein. Auch im Fokus die Rolle des zuständigen Jugendamtes. Die Einzelheiten von Claudia Rölfink.
Ein 8 Jahre altes Mädchen, das noch nie in einem Wald oder auf einer Wiese war, noch nie in einem Auto gefahren ist, womöglich keine anderen Kinder kannte. So beschreibt ein Arzt der Siegener Kinderklinik das Mädchen, das nun in Attendorn befreit werden konnte. Treppensteigen oder Unebenheiten im Boden kennt das Kind nicht, hat Schwierigkeiten damit. Immerhin, die 8-Jährige wurde offenbar nicht körperlich misshandelt, war nicht unterernährt, sagt Michael Färber vom Jugendamt im Kreis Olpe.
Dem Kind geht es den Umständen gut. Das, was wir jetzt an klinischen Untersuchungen, was stattgefunden hat, alles Weitere wird man jetzt mit Unterstützung angehen müssen. Aber die Voraussetzungen dafür sind gegeben in dieser Pflegefamilie. Und auch den Unterstützungsbedarf, den das Kind jetzt benötigt, wird es auf jeden Fall ja auch bekommen.
Das Entsetzen in der Kleinstadt Attendorn ist groß. Wie kann es sein, dass ein Kind weder Kindergarten noch Schule besucht, einfach so versteckt wird? Der leibliche Vater und die Mutter des Kindes hatten ihre Beziehung offenbar schon vor der Geburt des Mädchens gelöst. Dennoch soll der Vater zunächst Kontakt zu beiden gehabt haben, bis die Mutter ihm 2015 mitteilte, dass sie mit dem Kleinkind nach Italien umziehen werde. Auch beim Einwohnermeldeamt gibt es dazu einen Eintrag. Allerdings, Jugendamt und Polizei haben schon früh anonyme Hinweise bekommen, dass Mutter und Kind weiterhin in Attendorn seien, dort bei den Eltern der Frau leben sollen. Die Eltern sollen den Behörden aber den Zutritt zum Haus verweigert haben. Michael Färber vom Jugendamt im Kreis Olpe sagt, es gab keine rechtliche Grundlage, das Haus zu durchsuchen.
Es gab diese anonymisierten Hinweise und denen sind wir nachgegangen, indem wir dann versucht haben zu recherchieren. Wir haben bei Kindergärten nachgefragt, geht das Kind in den Kindergarten? Keinerlei Hinweise und haben mit der Großmutter gesprochen. Und die Großmutter hat im Jugendamt immer wieder glaubhaft versichert, nein, meine Tochter und das Enkelkind wohnen nicht hier. Die halten sich beide in Italien auf.
Eine Wendung bekam der Fall, als neue Zeugen in diesem Sommer beteuerten, das 8-jährige Mädchen lebe weiterhin in dem Haus in Attendorn. Eine Nachfrage bei den Behörden in Italien ergab, dass Mutter und Kind dort niemals unter der angegebenen Adresse gemeldet waren. Nun endlich durfte das Haus durchsucht werden. Das Kind, seine Mutter und deren Eltern wurden dort angetroffen. Das Mädchen lebt nach einer medizinischen Untersuchung in der Kinderklinik Siegen nun in einer Pflegefamilie. Der stellvertretende Bürgermeister Attendorns, Uli Selter, sagt Unterstützung zu.
Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir helfen, alles daran setzen, dass dieses Mädchen die Defizite im sozialen Bereich, im kognitiven, im emotionalen Bereich, dass wir alles daran setzen, dass die Rückstände jetzt aufgearbeitet werden können und dass dieses Mädchen ganz normal in die soziale Gesellschaft hineinwachsen kann.
Zum Motiv gibt es nur Spekulationen. Die Eltern sollen sich schon kurz nach der Geburt um das Sorgerecht für das Mädchen gestritten haben. Gegen die Mutter und deren Eltern wird wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt.
Der Bericht von Claudia Rölfink. Und jetzt ein harter Schnitt zum Sport mit Marina Schweizer und dem Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga.
Genau, das Erste, an dem es schon einen Haken gibt. Es gibt einen neuen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Das steht fest, nachdem Union Berlin heute Nachmittag deutlich gegen die krisengebeutelten Leverkusener verloren hat. Bayern München ist jetzt oben und von dem Spiel aus Berlin oder dem Spiel Berlin gegen Leverkusen berichtet Burkhard Hupe.
Bayer 04 Leverkusen gewinnt gegen Union Berlin mit sage und schreibe 5:0. Alle Treffer nach dem Wechsel, als Leverkusen ein ganz anderes Gesicht zeigte. Andrich schon nach 55 Sekunden im zweiten Durchgang im Anschluss an eine Ecke erfolgreich. Dann zweimal Diaby. Union Berlin brach in sich zusammen. Fast jeder Schuss ein Tor. Amiri mit der tollen Vorlage für Loschek zum 4:0. Ein Tor mit der Hacke erzielt. Und dann noch Abwehrspieler Bakker zur Stelle eine Viertelstunde vor dem Ende. Der setzte den Schlusspunkt. Leverkusen befreit sich ein bisschen im Tabellenkeller. Und der FC Bayern München, das ist die Quintessenz dieses Spiels, ist neuer Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga.
Und im Abendspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln steht es zu Beginn der zweiten Halbzeit noch 0:0. In Liverpool ist gerade die Turn-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen. Das Wochenende stand im Zeichen der Einzelgerätefinals. Und ganz zum Schluss gab es für den Deutschen Turnerbund noch eine Silbermedaille für Lukas Dauser am Barren. Desiree Krause berichtet.
Großer Jubel und ein Schrei der Erleichterung von Lukas Dauser nach seiner Barrenübung. Er wusste, das war zwar nicht perfekt, aber es war sehr, sehr gut. Nach kleinen Unsauberkeiten zu Beginn legte der Olympiazweite von Tokio einen souveränen und fehlerfreien Auftritt hin, holte sich starke 15,5 Punkte und strahlte über das ganze Gesicht. Nach dem 11. Platz im Mehrkampf jetzt also die Silbermedaille für Dauser in Liverpool. Es ist die erste WM-Podestplatzierung für den 29-Jährigen vom TSV Unterhaching. Geschlagen geben musste er sich nur dem Chinesen Su Yinghuan, der sich den WM-Titel holte. Bronze sicherte sich Carlos Yulo von den Philippinen.
Für die Skispringer ist an diesem Wochenende die Saison losgegangen auf ungewohntem Untergrund. Da wurde wegen Schneemangels auf Matten gesprungen. Für das deutsche Team fällt die Bilanz heute durchmischt aus nach dem Einzelspringen. Martin Thiel.
Zweimal jubelt Polen, zweimal gewinnt David Kubacki beim Heimweltcup zum Saisonauftakt. Im deutschen Team gab es dagegen viele lange Gesichter an diesem Wochenende. Einzig Katharina Althaus strahlte. Nach Platz 21 in Wettkampf 1 und viel Frust flog die Oberstdorferin am zweiten Tag mit 131 Metern nicht nur Tagesbestweite, sondern auch auf Platz 2 hinter der Österreicherin Eva Pinkelnick. Für Althaus wichtig, der Kontakt zur Weltspitze ist da. Dieses gute Gefühl können die erfolgsverwöhnten deutschen Männer aus Wismar leider nicht mitnehmen. Bester Deutscher wurde wie am Vortag Pius Paschke auf Rang 15. Karl Geiger, der Bronzemedaillengewinner von Peking, der im ersten Wettkampf noch ausgeschieden war, wurde immerhin 17. Wirklich glücklich war er damit nicht. Jetzt heißt es für das DSV-Team Kraft tanken, neuen Mut fassen und an der Form feilen. Denn weiter geht es mit dem Skisprungwinter erst in 2,5 Wochen im finnischen Kuusamo.
Die deutschen Handballerinnen bestreiten gerade in Montenegro ihre Europameisterschaft und haben gestern ihr erstes Spiel gegen Polen gewonnen nach einer Aufholjagd. Wie sehr das jetzt Mut macht für das Turnier, habe ich gerade Nationalspielerin Julia Meidhof gefragt.
Ich denke, es ist immer extrem wichtig, erfolgreich in das Turnier zu starten. Und es war vielleicht noch nicht das beste Spiel von uns. Wir haben uns teilweise schwer getan, aber was wir jetzt daraus ziehen sollten, ist das, dass wir uns zurückgekämpft haben aus einem Rückstand und eben das Spiel nochmal zu unseren Gunsten drehen konnten. Und am Ende steht da der Sieg, das ist das Wichtigste. Und das heißt, wir haben 2:0 Punkte und wir können selbstbewusst jetzt ins zweite Spiel starten.
Und das ganze Interview mit Julia Meidhof, in dem es auch um Equal Pay im Handball geht. Die Handballerinnen bekommen nämlich die gleichen Prämien wie die Männer. Dieses ganze Interview gibt es gleich nach 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. In der Handball-Bundesliga hat es an diesem Wochenende das Top-Trio nicht geschafft zu gewinnen. Nach Niederlagen für den THW Kiel und die Füchse Berlin haben heute auch die Rhein-Neckar-Löwen einen Dämpfer einstecken müssen. Vom 27:32 gegen Minden, Jan Möller.
Die Rhein-Neckar-Löwen, der Tabellenzweite, wie üblich mit ganz viel Tempo, aber Hamburg hielt dagegen, ließ sich auch von einem 3-Tore-Rückstand in der ersten Hälfte nicht verunsichern, sondern drehte die Partie. 21:18 stand es zur Pause und was auch immer die Löwen dann versuchten, Hamburg hatte in der zweiten Hälfte fast immer eine passende Antwort. Und Hamburg hatte Yogi Bitter. 17 Paraden waren es am Ende für den 40-jährigen Torwart. Mit 40:37 gewinnen die Hamburger gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die also die Patzer von Kiel und Berlin nicht nutzen können und den Sprung an die Tabellenspitze verpassen.
Das war's vom Sport bis hierhin und ganz ausführlich auch mit dem Blick auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar dann nach 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Mit Marina Schweizer. Danke für den Besuch hier im Studio bei den Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund vor den Zwischenwahlen in den USA. Danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.